Heute gab es vom Amtsgerichtsgebäude hier, beziehungsweise im Amtsgerichtsgebäude, eine Verhandlung, und zwar gegen einen 24 Jahre alten ledigen deutschen Staatsangehörigen. Ja,
So, der
klar,
sich auch noch,
ledigen, ich
ja.
meine, hier, da kann man voll zulangen, ne? Ledigen deutschen Staatsangehörigen wegen Landfriedensbruch. Und neben mir grinst schon Michel, der war dabei, beziehungsweise bei der Demo dabei, die da irgendwo noch auch stattgefunden hat. Das eine im Gebäude, das andere vor dem Gebäude.
Nee, eine Demo hat es nicht gegeben, das ist schon mal ein Charakteristikum. Die Prozessöffentlichkeit des heutigen Tages, vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an.
Okay, gut.
Gegenstand ist die Demonstration bzw. die durch polizeiliche Maßnahmen verhinderte Demonstration für eine antifaschistische Zukunft am 14.11.2009. Damals hat es ja über Stunden hier in der Freiburger Innenstadt einen polizeilichen Kessel gegeben und auch alle Verhandlungen, diese Demonstration ziehen zu lassen, waren ja bekanntlicherweise durch die Polizeidirektion in Gestalt des Polizeidirektors Ammann von vornherein zu vereiteln, diese Demonstration gekennzeichnet gewesen. Und in diesem Zusammenhang gibt es ja eine Reihe von Verfahren. Es sind ja mehrere hundert Personen in den polizeilichen Dateien gespeichert worden, weil bis in den späten Abend hinein, Rade Dreieckland hat da ja live darüber berichtet, sind die ganzen Leute, die demonstrieren wollten, dann ja erkennungsdienstlich behandelt worden. Ja, das war also der Vorgang am 14.11.2009. Und gegen einen aus diesem Zusammenhang, das waren ja mehrere hundert Personen, die da versucht hatten zu demonstrieren und auch gegen einen Strafrechtsparagrafen zu demonstrieren, der nämlich die sogenannte Vermummung auf Demonstrationen unter Strafe stellt, das sogenannte Vermummungsverbot, also die Verhinderung Strafzweck ist, wie auch die Staatsanwaltschaft jetzt hier schreibt, die Vereitelung der Feststellung der Identität. Das war ja damals begründet worden mit dem Argument, dass Faschisten sich, dass solche Demonstrationen von Linken nutzen, um dort Identitätsfotos zu machen, um sie dann hinterher zu Objekten ihrer Anschlagspolitik, wie siehe das Beispiel Beil oder KDS, zu machen. Das war also praktisch der Inhalt dieser Demonstration. Wie gesagt, heute ein junger Mann war da und im Gegensatz zu sonstigen Verfahren, die ja schon viele stattgefunden haben, bestand die Prozessöffentlichkeit eigentlich nur aus drei Personen. Und zwar der eine war, davon war ich und dann gab es noch zwei Beamte des Staatsschutzes, der Landespolizeidirektion bzw. der Kripo hier in Freiburg. Insgesamt waren drei Staatsschutzbeamte vor dem Prozessbeginn da. Einer ist dann weggegangen, als er gesehen hat, dass sie das, was sie an den vergangenen Prozessen gemacht haben, nämlich immer noch weitere Identitätsfeststellungen nicht erlangen konnten. Vielleicht bin ich Ihnen jetzt schon bekannt genug. Der Prozess kam nur zustande, weil der Angeklagte und Angeschuldigte gegen einen Strafbefehl Einspruch erhoben hatte, der vorsah, dass er zu 60 Tagessätzen wegen dem Landfriedensbruch und 20 Tagessätzen wegen der Versammlung verurteilt wird. Um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, bevor du mir dann weitere Fragen stellen kannst, lieber Konrad, das Verfahren wurde dann wegen Geringfügigkeit im Ergebnis eingestellt nach 100, Paragraph 153a zugunsten einer Spende von 750 € an das Jugendwerk in Rimsingen. Das ist das dürftige Resultat, das heißt, es ist kein Strafeintrag dann vorhanden und so weiter. Und auch in Bezug auf die der erhobene Straftatbestände hat das Gericht keine Feststellung gemacht, also ob es ein Landfriedensbruch vorgelegen ist oder wie auch immer. So, das ist das Resultat. Jetzt darfst du mir kluge Fragen stellen.
Ja, was gibt es denn groß für kluge Fragen zu stellen? Also erst einmal, der Beschuldigte hat schlicht und ergreifend ein paar, ja, wie war das nochmal, Tagessätze da nicht ausführen wollen. Dann hätten sie das Ganze eingestellt und jetzt muss er
Nein, nein.
750.
Er sollte 1200 € bezahlen und muss jetzt 750 bezahlen.
Das ist
Wohingegen, wenn er den
praktisch.
Strafbefehl akzeptiert, der Strafvorwurf auch akzeptiert ist, nämlich dass er einen Landfriedensbruch begangen habe, angeblich begann da, weil er gegengedrückt hat, als sich der Polizei mit relativer Brutalität den Kessel geschlossen hat an einer bestimmten Stelle in der Salzstraße, weil er angeblich dagegen gedrückt hat. Das heißt, du fragst mich am besten vielleicht noch nach der Frage, wie dann dieser Prozess weitergelaufen ist inhaltlich und wie es zu diesem Ergebnis dann gekommen ist.
Ja gut, könnte ich natürlich machen. Aber ich wollte gerade nochmal auf dieses Geld eingehen. Das heißt, statt 1200 Euro, 750 Euro, immerhin eine Reduktion um 25%. Aber irgendwo so glücklich darüber kann man nicht sein.
War der Angeklagte auch nicht, weil er wollte eigentlich weniger. Und eigentlich hat er mit der Art und Weise, wie er sich auch dort präsentiert hatte, eigentlich war er davon ausgegangen, dass er frei zu sprechen wäre eigentlich. Und das Angebot kam dann von der Richterin nach der Verhandlung. Man muss jetzt dazu sagen, also ich war überrascht insofern, weil ich würde nie und nimmer ohne Rechtsanwalt für das Amtsgericht gehen, wenn mir der Tatvorwurf des Landfriedensbruch gemacht wird. Von der Staatsanwaltschaft ist das im Übrigen beschrieben worden. Er habe versucht, das polizeiliche Vorrücken zu verhindern. Hierbei habe er gedrückt und kraftvoll mit den Armen gegen die vorbeilaufenden Polizeibeamten gestoßen. Das Vorrücken der Polizei wurde durch das Stoßen und Drängeln von ca. 60 an 80 Demonstrationsteilnehmern behindert. Werner wird ihm, wie gesagt, diese Vermummung durch eine schwarze Baseballmütze und einen roten Schal vorgeworfen. Er hat das ziemlich offensiv dargestellt. Er kommt aus dem nördlichen Kaiserstuhl. Also hat gesagt, weshalb er sich vermummt hat und weshalb er das auch für gerechtfertigt hielt und weshalb er dann auch wieder die Vermummung weggenommen hatte. Und zwar seien ihm mehrere Nazis an diesem nördlichen Kaiserstuhl bekannt und er weiß, dass dort hier Nazis seit dem Ankommen von Johann Stumpf hier auch gezielt Anti-Antifa-Arbeit machen und von daher er ja auch sehen müsse in so einer dörflichen oder ländlichen Umgebung wäre man da viel eher im Visier von Nazis oder der Möglichkeit von Nazis mit Angriffen zu rechnen. Er wollte unbedingt gegen rechts demonstrieren und die Tatsache, dass dort auch bekannt gemacht worden ist, dass es Urteile gäbe von Strafgerichten, die den Schutz von gegen Nazis auf Demonstrationen für angezeigt halten und nicht die Erfüllung des Straftatbestandes des sogenannten Identitätsfeststellungsentzuges für die Polizei oder polizeiliche Organe. Das ist ja der Sinn und Zweck dieses Vermummungsverbotes als Strafgesetzparagraf, dass er diese Urteile auch sich schlau gemacht habe und dass er für sehr sinnvoll erachtet habe, dass man dagegen demonstriert. So, und das war also erstmal dieser erste Punkt mit dem Vermummungsverbot, wo er sehr offensiv mit umgegangen ist und insbesondere auch darauf verwiesen hat, dass er konkrete Gefahren durchaus sieht, wenn dort Nazis auftauchen, auf solchen Demonstrationen Bilder schießen und dann auch für sich in schwächeren Punkten angesichts ihrer Taktiken sich durchaus bedroht fühlt. Und nicht nur er sich selbst, sondern er ja natürlich auch abwägen muss. Er lebt noch in seiner Familie und auch dem Familienzusammenhang sowas sehen muss. Also ein sehr plausibler, wie ich fand, sehr plausibler Vortrag von ihm.
Jetzt hat er keinen Anwalt genommen. Weshalb hat er keinen Anwalt genommen? War er sich seiner Sache im Grunde genommen so sicher?
Nein,
er hätte den Anwalt selber zahlen müssen.
Ja, er hat den Anwalt natürlich selber zahlen müssen. Im Fall einer Verurteilung musst du den Anwalt immer selbst zahlen. Es sei denn, ich glaube, mittlerweile ist ja auch dieses, er hat ein Nettoeinkommen von 600 zur Verfügung und als Auszubildender. Und da ist das natürlich ein hoher Punkt, wenn dann noch zusätzliche Anwaltsgebühren dazukommen. Also das läge jetzt unter der Bedürftigkeit. Grenze, wo man hätte, aber ich glaube, es gibt für solche Verfahren noch keinen selbstverständlichen notwendigen rechtlichen Beistand, der bezahlt wird aus öffentlichen Mitteln, also dieses Prozessbeistandsgeld, da gibt es da nicht. Also das ist erstmal, deshalb hat er mir das hinterher auch noch erzählt, dass er nicht diese Kosten noch haben wollte. Also er ist da sehr offensiv mit umgegangen, mit dem, dass er das legitime Recht hat, auf eine Demonstration zu gehen, gegen Faschisten zu demonstrieren und dass er es auch für legitim erachtet, dem Demonstrationsziel mit so einem Schal hochzieht. Auch.
Jetzt hast du vorhin davon geredet, dass eigentlich noch 60 andere Personen daran beteiligt waren. Wie ist es denen?
Ich habe das nicht ergeben, das sagt die Staatsanwaltschaft.
Okay, die Staatsanwaltschaft.
Staatsanwaltschaft. Ich war kurz davor, mich da als präsentes Beweismittel anzubieten, weil ich war ja genau in diesem Block, wo ziemlich brutal dieser Zug dann in dieser Räumungsaktion, in dieser Kesselschließaktion dann gekommen ist. Es war ja vorher eine Situation, dass dies zwar weiträumig gekesselt war, aber der enge Kessel, wo sie dann reingegangen sind in die Demonstration, dass sie da gewaltsam vorangegangen sind. Und das ist eine totale Verkehrung der tatsächlichen Verhältnisse. Er selbst hat auch noch gesagt, er sei weggegangen von dem Teil, die sind zunächst auf der linken Seite, also wenn man von der Stadt aus guckt, auf der rechten Seite in der Salzstraße vorgegangen, dort, wo auch die grünen Abgeordneten aus dem Stadtrat gewesen sind, wo der Frei auch ganz unsanft beiseite geknüppelt wurde oder geschubst wurde seitens der Polizeikräfte, wo sie dann reingegangen sind in die Demonstration, in den angeblichen Black Block, den es da gar nicht so gegeben hat. Und wer als Beobachter dieser Demonstration da gewesen war, was ich gewesen bin und was eigentlich auch durch die Videos dokumentiert ist, weiß, dass es eine friedliche Demonstration gewesen ist, wo Einzelpersonen, ein Besoffener mit seiner Bierflasche seine übergebliebene mal rausgeworfen hat und ich glaube 3 oder 4 Knaller rausgeworfen worden sind und diejenigen auch belegt durch sogar durch Polizeivideos, dass die von anderen Demonstrationsteilnehmern ausdrücklich weggeschickt worden sind aus der Demonstrations- oder aus der Versammlungsspitze heraus. All das ist belegt. Trotz alledem fragte die Richterin und auch der Staatsanwalt so ungefähr so, als ob es eine unfriedliche Demonstration gewesen wäre. Die hatten natürlich schon früher Prozesse geführt und so weiter. Und dass es einen sogenannten Black Bloc gegeben hätte, was das Lautmalerei von Herrn Hocholi, also dem Polizeidirektor, den Leiter von Revinia Nord und so weiter in anderen Verfahren gewesen ist.
Das heißt, du beantwortest im Grunde genommen schon die Frage, wie der Prozess so im Grunde genommen verlaufen ist.
Ja. Ja. Und das fand ich, also ich habe hinterher auch noch argumentiert mit den Richterinnen und auch mit dem Staatsanwalt. Also was auffällig ist in all diesen Prozessen, die jetzt stattgehabt haben, es wird überhaupt nicht die Frage thematisiert, dass die Vorfestlegung seitens der Polizeidirektion, dass sie unter keinen Umständen eine Demonstration gegen das Vermummungsverbot mit Mitteln, dass man die Vermummung demonstriert, dulden wird, ja. Also dieses Vorgehen, Einfluss zu nehmen auf den Inhalt einer Demonstration, ja. Diese Rückwirkung, das wird in keinem Punkt erörtert, sondern es wird im Prinzip Glauben geschenkt bei diesen ganzen Verfahren, die vor dem Amtsgericht gelaufen sind, dass es ein legitimes Anliegen und nicht ein rechtswidriges Anliegen gewesen ist, was die Polizei dort gemacht hat. Und diese Ermessensreduktion auf null, die Herr Ammann da von vornherein ja festgelegt hat, dieses wird nicht thematisiert. Das hängt auch viel damit zusammen, dass viele der Angeschuldigten, die da gegen Strafbefehle Widerspruch eingelegt haben, sich rechtlich nicht verteidigen, das ist das eine. Aber auch dort, wo ich bei Prozessen gewesen bin, wo rechtlich verteidigt worden ist, ist auch dies nicht offensiv thematisiert worden. Obwohl es eine klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes gibt, nochmal bestätigt, im Übrigen ging in einem Rechtsspruch, in einem Verfassungsbeschwerdeverfahren von Nazis, dass, wenn die Polizei Anhaltspunkte hat, dass eine auch unangemeldete Demonstration liegt unter dem Schutzrecht von Artikel 8 Grundgesetz, ja, also wenn sie, solange sie friedlich bleibt. Selbst wenn in Teilen dieser Demonstration unfriedliches Erscheinungsbild auftaucht, ja, selbst dann liegt der Rest noch unter dem Schutz von Artikel 8 Grundgesetz. Was das zu tun hat mit dem polizeilichen Vorgehen im Vorfeld dieser Demonstration 14.11.2009, also diese ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, als auch das zweistündige Vorwegkesseln beziehungsweise das Nicht-Losziehen lassen eines Demonstrationszuges und dann, wenn 3 Knaller, China-Knaller geworfen sind, dann die Behauptung, jetzt wird ein Black Bloc aufgelöst und es wird aus der Demonstration erfordert, das ist polizeiliche Selbstfiktionalisierung und das ist von einer tiefen Verachtung des Grundrechtsschutzes aus Artikel 8 gekennzeichnet. Und das ist bekannt den Gerichten eigentlich, weil der Polizeiabschnittsleiter Hocholi ja gesagt hat, ja, es hätte Gesprächsangebote gegeben, ja, er sei noch am selben Tag informiert worden, dass ausschließlich Zweck eine friedliche Demonstration gewesen ist. Und wenn er das alles ist, dann ist die gegenwärtige Praxis vor dem Amtsgericht, das hier hier nicht das berücksichtigt wird, dass hier die Polizei gerade eben in konkreter Missachtung ist eigentlich skandalös. Und das habe ich auch noch in der Debatte, auch mit dem Richter und der Richterin und Dr. Stückrath und dem Staatsanwalt am Schluss des Prozesses auch nochmal gesagt.
Okay, das ist natürlich eine Demonstration, die hat 2009 stattgefunden. Inzwischen haben wir neue Demonstrationen. Ich denke da an Stuttgart 21, da wurde auch gefilmt von der Polizei und natürlich dieses Filmmaterial, das hat man auch im Fernsehen gesehen, entsprechend manipuliert und so in die Öffentlichkeit gestellt. Es wird, und das hat sich auch herumgesprochen, es werden Spitzel eingesetzt, die die Szene ausbaldowern, aufs gut Deutsch gesagt.
Ja.
Und es werden natürlich Agent-Provokateure eingesetzt, die mal schnell irgendwas hier werfen und unter Umständen dann von den eigenen Kameraden auch mal geprügelt werden. Aber das ist ja,
ja, das war ja bei der angemeldeten Demonstration, das ist ja der Vorwurf zur angemeldeten Demonstration gegen den deutsch-französischen Gipfel, dass auf der angemeldeten Demonstration offenkundig Polizeibeamte aus den Lahrer Bereitschaftspolizei mitgelaufen sind und dann Parolen gerufen haben gegen die Polizei. Ne? Also das ist, um Anlass zu bieten, praktisch für polizeiliches Einschreiten. Das ist ja einer der konkreten Vorwürfe, die thematisiert wurden im Zusammenhang mit der angemeldeten Demonstration am
10.12. Ja, hast du gesagt, dass deutlich diese Videoaufnahmen gezeigt haben, dass entsprechend hier diejenigen, die Bier geworfen haben, beziehungsweise mal einen Knaller geworfen haben, auch weggeschickt worden sind, beziehungsweise von den
Habe ich gesehen in einem anderen Verfahren, nicht heute, aber in einem anderen Verfahren.
Haben.
Und ich glaube, der gleichen Richterin, Dr. Stückrath. Und dass das nicht damit nicht auseinandergesetzt wird, das ist ja nur jetzt für diesen Punkt. Also das Bundesverfassungsgericht sagt immer ganz klar deutlich, nach der Brockdorf-Entscheidung, also da ist das zum ersten Mal diese Rechtsprechung gemacht worden, dass nur die Polizei einschreiten kann gegen einen Teil, der erkennbar unfriedlich ist. Also dann fällt der Schutz von Artikel 8 Grundgesetz weg. Und was? Dies wird hier nicht erörtert in den Strafrechtsprozessen des Amtsgerichts Freiburg. Und das ist eigentlich ein sehr bedauerlicher Vorgang und ist auch ein schlechtes Kapitel, das muss man auch mal sagen, hier für die Anwaltschaft hier in Freiburg, die Strafverteidigervereinigung, die tatsächlich es sich nicht zur Aufgabe macht, diese gegen die Grundrechte orientierte Rechtsprechung in Frage zu stellen und sei es auch durch Vermittlung von anwaltlichem Beistand, der das macht. Das muss man ja auch, eigentlich auch mal festhalten.
Was würdest du dann empfehlen, ganz kurz zum Abschluss?
Ich denke, es müsste mal hier in Freiburg eine öffentliche Debatte darüber geben, weshalb hier es möglich ist, das ist allgemein bekannt, dass die Ordnungsbehörde vollkommen fern von Artikel 8 liegt, aber es müsste auch offensiv mal debattiert werden, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen sich zusammentun und sagen, hier sind Schranken längst überschritten und hier müsste auch mal für umsonst oder lau solche Prozesse musterhaft durchgeführt werden.
Merci,